Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Wir berichten heute von Encounters und den anderen wichtigen Nebenreihen der Berlinale. Wir besprechen zwei Premieren am Schauspiel Frankfurt. Dort sind die Orestie von Aischylos und Am Südhang von Eduard von Keyserling zu sehen. Wir hören von Kunst mit Sendungsbewusstsein, nämlich von der Ausstellung Radioaktivität im Lehnbachhaus in München. Zuerst aber bewerten wir das Urteil gegen Harvey Weinstein. Gestern wurde der ehemalige Hollywood-Produzent in New York schuldig gesprochen, nachdem zig Frauen ihn verklagt hatten, sie genötigt oder zum Sex gezwungen oder vergewaltigt zu haben. Katharina Wilhelm fasst erste Reaktionen von gestern aus Los Angeles zusammen.
Erleichterung, Genugtuung, Triumph. Dies sind die ersten Reaktionen der Frauen, die Weinstein monatelang medienstark angeprangert hatten. Die Gruppe, die sich Silence Breakers nennt, also die Frauen, die das Schweigen gebrochen haben, äußerten sich in einer Telefonschalte gegenüber der Presse. Dies ist der Tag, an dem die Wahrheit gewonnen hat. Geld und Einfluss machen dich nicht unantastbar. Weinstein hat uns zu lange verfolgt, auch in unseren Albträumen. Jetzt bekommen wir unsere Macht zurück. Zu der Gruppe gehören Schauspielerinnen wie Rosanna Arquette, Mira Sorvino oder Rose McGowan. Diese äußerte sich auch via Twitter.
Ich bin stolz auf die tapferen Frauen, die ausgesagt haben. Sie haben einen Monster zu Fall gebracht. Vielen Dank an den Staatsanwalt und die Jury, die gesagt haben, nicht noch einmal.
Ein Monster wurde zu Fall gebracht. Das sagt man auch, wenn ein Diktator für Verbrechen am eigenen Volk zur Rechenschaft gezogen wird. Dass so etwas überhaupt möglich ist, ist ein wirklicher Kulturfortschritt. Auch die Nürnberger Prozesse. Nach dem Zweiten Weltkrieg saßen die Alliierten über Nazi-Verbrecher zu Gericht, damals juristisch hoch umstritten, gelten heute als vorbildlich. Der Schuldspruch gegen Harvey Weinstein ist heute schon ein Meilenstein gegen Missbrauch und für die MeToo-Bewegung und wird einst als Kulturfortschritt in der Geschichte gelten, meint auch Svenja Flasspöhler, Chefredakteurin des Philosophie-Magazins.
Der Schuldspruch gegen Harvey Weinstein ist ein großer Schritt für die Emanzipation der Frau. Und zwar nicht nur, weil hier ein Mann, der vergewaltigt und sexuell genötigt hat, seine gerechte Strafe bekommt, sondern auch, weil sich am Fall Weinstein eine tiefe Wahrheit der Geschichte zeigt. Fortschritt gibt es nur, wenn Menschen mutig sind, wenn sie sich trauen, ein tyrannisches System zum Einsturz zu bringen, wenn sie im Dienste der Freiheit hohe, ja höchste persönliche Risiken in Kauf nehmen. Genau das haben die Opfer von Weinstein getan. Insofern kann dieser Schuldspruch durch die Geschworenen am obersten New Yorker Gericht auch als Ermutigung gelesen werden. Dazu, Unrecht nicht zu ertragen, gar zu billigen oder hinterrücks Nutzen daraus zu ziehen, sondern sich zu solidarisieren mit jenen, die, aus welchen Gründen auch immer, selber zu schwach sind, um Widerstand zu leisten und gemeinsam entschlossen zu handeln gegen erfahrenes Unrecht. Denn auch dies hat der Fall Weinstein gezeigt. Dem größten Teil der betroffenen Frauen fehlte Mut, fehlte auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Dafür, dass man sich opportun verhielt in Situationen, in denen es durchaus andere Handlungsmöglichkeiten gegeben hätte. Ja, gar als Agentin männlicher Macht fungierte. Aus dem Fall Weinstein hervorgegangen ist MeToo. Und auch hier fehlte und fehlt es an Mut. Ich auch in ein Smartphone zu tippen, ist nämlich noch kein Ausweis für diese Tugend. Mutig ist es, sich ganz konkret vor Schwächere zu stellen, auch wenn damit das Risiko einhergeht, selbst zur Zielscheibe zu werden. Um mutig zu sein, muss die Frau sich endgültig aus ihrer eigenen Geschichte befreien. Wurde sie doch historisch auf die passive, unterwürfige Position verbannt, ohne eigene Lust, dem Mann stets zu diensten. So richtig und wichtig es war und ist, männliches Dominanzverhalten im Büro anzuklagen, so verkürzt ist es, wenn man die weibliche Position in der Analyse außen vor lässt. Schon die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir hat sehr klar gesehen, dass die Frau konstitutiver Teil patriarchaler Macht ist. Sie stützt das System, indem sie ihre Rolle annimmt, anstatt gegen sie aufzubegehren. Indem sie sich als Eigentum behandeln lässt, anstatt als eigenverantwortliche Person zu handeln. Damit soll der positive Effekt von MeToo keineswegs herabgesetzt werden. Das Grundrauschen, das durch die unzähligen Tweets erzeugt wurde, ist ein notwendiger Akt der Bewusstwerdung. Dank MeToo wissen wir, dass das Geschlechterverhältnis immer noch schwer gestört ist. Jetzt kommt es darauf an, was wir daraus machen. Schaffen wir es, die Errungenschaften der Emanzipationsbewegungen zu nutzen, uns souverän auf die Schultern unserer Mütter und Vorkämpferinnen zu stellen, und zwar ohne auf den Mann herabzuschauen, ihn zu verdinglichen, Weinsteins Gewalttaten als toxische Männlichkeit zu verallgemeinern. In einem solchen Balanceakt läge die Möglichkeit nicht nur rechtlicher, sondern faktischer Gleichberechtigung. Ein Geschlechterverhältnis, das nicht von Angst, sondern Lust bestimmt wird. Genau das ist es, wofür es sich zu leben und kämpfen lohnt.
Svenja Flassböhler plädiert für Mut, auch in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Dann wäre aus dem Fall Weinstein wirklich gelernt. Gestern war Halbzeit auf der 70. Berlinale. Insgesamt laufen 342 Filme. In diesem Jahr bekam das Festival eine wichtige Neuerung, eine Art Nebenwettbewerb namens Encounters, in dem der künstlerische Leiter des Festivals, Carlo Chatrian, so sagte er, innovative Filme oder auch Filme mit besonderen Produktionsbedingungen versammelt. Katja Nikodemus ist unsere Filmkritikerin auf der Berlinale. Wie nimmt sich diese neue Sektion, in der insgesamt 15 Filme laufen, denn nach der ersten Besichtigung aus? Welches Profil hat Encounters?
Also ich finde diese Reihe wirklich sehr stark. Das Problem besteht allerdings darin vielleicht, dass sie zumindest in diesem ihrem ersten Jahr zusätzliches Profil angesichts eines eher mäßigen Wettbewerbs gewinnt. Also ein Beispiel, zum Beispiel in Encounters läuft der deutsche Film Nackte Tiere von Melanie Welde. Das ist eine faszinierende Studie über Jugendliche, für die Gewalt und Kampfsport zu einer Art physischen Sprache werden. Jetzt bringt es vielleicht dann doch nichts, diesen Film im Geist in den Hauptwettbewerb zu schieben. Hauptsache er läuft, könnte man sagen. Hauptsache man kann ihn auf der Berlinale sehen. Aber es entsteht auch noch ein weiteres Problem daraus, dass sich aus dem Encounters-Programm eine Gefahr ergibt für die alteingesessene Sektion Forum. In Encounters läuft zum Beispiel der neue Film des Kinoessayisten Heinz Emikholz, dessen Filme immer im Forum liefen. Also da könnte eine Verwirrung entstehen und im Moment gibt es eben noch Profilierungsprobleme zu beiden Seiten dieser Sektion.
Das heißt, Encounters stiehlt den Wettbewerbsfilmen einerseits die Schau. Was haben Sie noch Besonderes gesehen darin?
Also ich würde gerne meinen Lieblingsfilm in dieser Sektion erwähnen, in Encounters, der auch mit Sicherheit ins Kino kommen wird. Der heißt Shirley, wurde gedreht von der US-amerikanischen Regisseurin Josephine Decker. Und die Hauptrolle spielt die wunderbare Schauspielerin Elizabeth Moss. Die ist ja bekannt geworden als in der Rolle einer Sekretärin in der Serie Mad Men. Und sie spielte in diesem Film eine depressive Schriftstellerin während der 50er Jahre. Also eine Frau, deren Leben durch die Freundschaft zu einer wesentlich jüngeren anderen Frau aufgemischt wird. Und das ist wirklich ein toller Film über seine Zeit, über Rollenbilder mit einer ganz eigenen Ästhetik, die die Entstehung von Literatur verdeutlicht, aber auch über unsere Zeit. Und den hätte man immer auch gerne im Hauptwettbewerb gesehen.
Sie haben, Frau Nikodemus, das Forum bereits erwähnt, das 71 zum ersten Mal stattgefunden hat, also in diesem Jahr 50. Geburtstag feiert mit einer Jubiläumsschau. Was ist denn über das alte und jetzt vielleicht über das neue Forum zu sagen?
Ja, vielleicht erstmal diese Jubiläumsschau, die ist wirklich begeisternd, wenn man bedenkt, was da 1971 alles lief, welche Namen. Also Luchino Visconti, Chris Marker, Nagisa Oshima, Angelopoulos, Heike Sander, Alexander Kluge, der auch in diesem Jahr mit einem anderen neuen Film in Encounters dann wieder zu sehen ist. Ja, und diese Filme, die sind letztlich nicht gealtert. Das ist wirklich toll, dass die alle in Berlin gezeigt werden, 27 Stück, auch über die Berlinale hinaus. Und es ist natürlich auch toll zu schauen.
Ein weiteres. So, jetzt ist die Leitung kleines bisschen abgerissen. Frau Nikodemus, sind Sie noch da?
Wieder da. Meine Begeisterung ist auch ungebrochen. Also, dass man eben jetzt sieht bei dieser alten Forumsreihe Jubiläumsschau, wie was von diesen avantgardistischen Formen überdauert hat im neuen Programm, dass man das untersuchen kann.
Ein Riesenstück Filmgeschichte also. Ein Gegenstück dazu wiederum ist das aktuelle Forum des jungen Films. Was ist da in diesem Jahr besonders interessant?
Also mich hat ein Film der jungen Regisseurin Carmen Lossmann begeistert, die das Wirtschaftsphänomen der Verschuldung als Motor des Wachstums untersucht. Ich weiß, es klingt furchtbar trocken, aber es ist ein hochlebendiger Dokumentarfilm geworden. Der heißt Ökonomia und Carmen Lossmann hat Banker, Finanzchefs, Manager interviewt. Die arbeitet da mit digitalen Grafiken. Sie macht sich auch nicht klüger als die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und im Laufe des Films sehen wir, wie all diese Finanzleute, die sie interviewt, außerstande sind, sich auf einen Standpunkt außerhalb des gegenwärtigen Finanzsystems zu begeben. Und es gibt da ganz lustige Szenen, wenn zum Beispiel der Finanzchef von BMW, Nicolas Peter, auf die Frage, wo eigentlich gesamtwirtschaftlich gesehen das ganze Geld herkommt für die Gewinne, wo er einfach ins Stottern und ins Schlingern kommt.
Gibt es denn weitere Highlights in den Nebensektionen, die ja relativ zahlreich sind auf der Berlinale?
Ja, ich muss noch unbedingt einen Film erwähnen in der Sektion Panorama, die in diesem Jahr sehr starke politische Filme, auch ganz tolle Dokumentarfilme bietet. Und zwar ein Porträt des Regisseurs und politischen Aktionskünstlers Christoph Schlingensief. Schlingensief in das Schweigen hineinschreien heißt der Film von Bettina Böhler. Mhm. Und es ist Wahnsinn zu sehen, wie Christoph Schlingensief die Normalisierung des Rechtsextremismus in unserem Land in seinen Theaterstücken und Aktionen eigentlich vorweggenommen hat. Im Grunde hat sich Schlingensief künstlerisch an der AfD abgearbeitet, bevor es die AfD gab. Und dieser Film wird zum Glück im April ins Kino kommen.
Herzlichen Dank, Katja Nikodemus, für diesen Bericht über die Nebenreihen der Berlinale. Selten wurden an ein und demselben Theater zwei Stücke so unterschiedlicher Bauart fast zeitgleich auf die Bühne gebracht wie in Frankfurt. Fast so, als wollte man die enorme Spannweite des Theaters dokumentieren. Hier die Geburt der Demokratie aus dem Geist der Orestie nach einem fast nicht zu unterbrechenden Kreislauf von Mord, Schuld und Rache. Dort das Versinken einer saturierten, dekadenten Gesellschaft im Wertevakuum kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Hier Aischylos, dort Eduard von Keyserling. Hier eine über 2000 Jahre alte mythische Konstellation in der Erzählung Am Südhang, die Upper Class von 1911. Zwei Gesellschafts-, zwei Theatermodelle zu sehen im Schauspiel Frankfurt am Wochenende. Cornelie Üding war für uns dort.
Unbegreiflich! Was ist der Mensch für ein unheimliches Wesen?
Östliches Landgut, müde Adlige, halbgare Amuren, Langeweile, Sommerhitze, Schwermut, ab und an eine Entenjagd, ein geschäftsmäßig abgewickeltes Duell und ein Suizid. Gelegentlich fließen Tränen, die nicht einmal die erschüttern, die sie vergießen. Eine diffuse Endzeitstimmung, die sich kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs keinesfalls als Endzeitstimmung begreift. Kenntlich wird sie in komischen Verkleidungen, in all dem übertriebenen Höflichkeitsgebaren eines abgestandenen Savoir-vivre und in der Unfähigkeit der Adligen zu persönlicher Nähe. Kurz, man möchte auf dem Gut einfach so wunderschön behaglich, innig, gewohnheitsträg, gemütlich weitermachen. Alles war in bester Ordnung, es wurde weitergelebt, heißt es einmal. Der Regisseurin Barbara Birk gelingt es, mit leisen Übertreibungen, rasanten Blickwechseln, unvermuteten Übergängen und einer komischen Zeitferne die Auffassung ins Wanken zu bringen, man könne diesem Stoff heute nichts mehr abgewinnen. Geradezu artistisch bürstet sie dem Text die letzten Reste potenzieller Tiefgründigkeit aus. So wird aus Melancholie Lächerlichkeit, aus Sentimentalität Farce, aus leiser Komik schräge Klamotte. Im Mittelpunkt in gelackter, blütenweißer Uniform der Sohn des Hauses als frischgebackener Leutnant und seine Bemühungen um Daniela, eine von Bardot, die ihrerseits auf Unerreichbarkeit getrimmt ist. Eine femme fatale oder Sphinx ohne Geheimnis. Kurze leidenschaftliche Aufwallung im ästhetischen Rahmen. Danach gibt ihr der Selbstmord des ungeliebten Hauslehrers die Möglichkeit, zu einer Trauerstatue Typus schwarze Witwe zu erstarren.
Ihre Wangen waren leicht gerötet. Ihr Gesicht feucht von Tränen und ihre Augen hatten den strahlenden Glanz überstarken Fühlens.
Danach endlich Abreise. Zurück bleiben ein paar fröhlich geschredderte, wahlweise vor Witz berstende oder vor Selbstmitleid geschüttelte Adelsruinen und ein wenig abgestandener Ennui in verdrehten Posen. Am Ende meisterlich in einem Moment zusammengefasst, wenn Haida, eine weitere unglücklich Verlobte, kopfunter und quergestellt auf einem Sessel ein Abschiedschanson blubbert und dabei wie ein erstickender Fisch nach Luft zu ringen scheint. Schließlich erstarrt sie mit weit geöffnetem Mund, als hätte man Edvard Munchs Bild Der Schrei quergelegt.
Johann Ludwig Heinrich Julius Schliemann war ein deutscher Kaufmann, Archäologe sowie Pionier der Feldarchäologie. Bei seinen Ausgrabungen zerstörte er mit seiner Unwissenheit viele Artefakte der Vergangenheit.
Um ins Hauptmenü zurückzukehren, drücken Sie 1.
Nein, keine Museumsführung, nur der Audioguide des zweiten Abends der Orestie. Das Programmheft lässt Großes, ja Herausragendes erwarten. Gänzlich neu sei der steinalte Mythos um Klytämnestra, Orest, die Erinnyen und die Göttin Athena zu lesen. Der Regisseur Jan-Christoph Gockel will nichts weniger, als ihn in einen vielschichtigen, klingenden Orestie-Assoziationsraum verwandeln. Er verspricht eine totale Polyphonie, deren Ziel es sei, unsere Gegenwart durch die Folie der Vergangenheit genauer betrachten und verstehen zu können. Doch von der in Aussicht gestellten aufklärerischen, ja politisierenden Wirkung bleiben nur aufwendig in Szene gesetzte Bilderfluten und elektronische Ansagen übrig. Statt denkraumöffnender Vielstimmigkeit verwirrendes Geraune, Geächze und Gebrüll und dann und wann einige, dann relativ monoton heruntergebetete Stellen aus dem Originaltext, dafür viele Einlagen aus deutschen Volksmärchen. Heiner Müllers Essays werden verwurstet, Hollywood-Filmschnipsel klingen an, von fernher sprechen Alexander Kluge und Peter Stein ein anmerkendes Wörtchen mit, ein erzählender Moderator hält kurz einige Medienkunde-Seminarreferate. Zugegeben, die Schwere und Wucht des antiken Mythos wurde erfolgreich getilgt. Selbst Orests Freispruch mit einer Stimme Mehrheit vom obersten Gerichtshof, dem Areopag, erfolgt nebenher im Eiltempo. Als wäre der Schritt zur Demokratie eine Nebensache. Aber auch das bleibt unklar, wie viel es an diesem zerdehnten Abend.
Cornelie Üding über Kaiserlings am Südhang und Aischylos Orestie am Schauspiel Frankfurt. Seit ein paar Jahren befragen Museen ihre Sammlungen neu. Verknüpfung ist dabei ein großes Thema und meint, die Kunstgeschichte und Kunstproduktion nicht mehr vom einzelnen Künstler oder der Künstlerin, vom Star- oder Geniekult aus zu betrachten, sondern Verbindungen zu erforschen, kollektive oder auch ästhetische Programme, auch über den europäischen Kontext hinaus. Das ist ein Schritt hin zu einer nicht-hierarchischen Betrachtung der Kunst. Das Lehnbachhaus in München geht da voran, gefördert vom Programm Museum Global der Bundeskulturstiftung. Und als erster Schritt präsentiert man jetzt die Schau Radioaktivität, Kollektive mit Sendungsbewusstsein. Meinen Kollegen Julian Ignatowitsch habe ich gefragt, was ist die Idee dahinter?
Es geht zunächst einmal wirklich um das Radio. Also die Ausstellungsmacher nehmen die Anfänge des Rundfunks in den 20er Jahren, die Zeit, als das Radio allmählich zum Massenmedium wird, und dann Bertolt Brechts Radiotheorie, die er um 1930 formuliert und in der er Fragen nach der Deutungshoheit aufwirft und die isolierte Stellung des Radiohörers, die rein distributive Funktion des Radios kritisiert auch. Das nehmen sie zum Ausgangspunkt, um verschiedene künstlerische Positionen zu zeigen. Das geht los mit 3 Schlüsselwerken der neuen Sachlichkeit, sehr anschaulich. Da werden Radiohörer und Radiobastler aus der Zeit gezeigt. Der Radiohörer von Max Radler ist da ein gutes Beispiel. Der sitzt mit gesenktem Haupt und Kopfhörern an einem Tisch. Da steht ein wohl selbstgebauter Rundfunkempfänger drauf. Er hört aufmerksam zu, macht sich Notizen, wirkt auch ein bisschen isoliert und resigniert. Und im Hintergrund sieht man eine Fabrik aus einem Fenster hinaus. Also der Mann ist anscheinend aus der Arbeiterklasse. Man kann hier sicher eine Verbindung zur Arbeiterradiobewegung herstellen. Die Arbeiter organisieren sich, erhoffen sich mehr Teilhabe durch das Radio, mehr Bildung, auch politische Handlungsfähigkeit, so wie das Brecht auch in seiner Theorie erdacht hat. Und Bertolt Brecht sehen wir dann auch einen Raum weiter, gemalt von Rudolf Schlichter aus der Sammlung des Lehmbachhaus. Und hier wird Brecht eben als jemand gezeigt, der selbst im Kollektiv gearbeitet hat und sich mit dem Medium Radio auseinandersetzt.
Das neue Medium Radio war knapp 10 Jahre alt, als Bertolt Brecht sich von ihm verabschiedet hat, sozusagen mit einer Kritik, die grob gefasst lauten könnte: Man kann jetzt allen alles sagen, aber man hat im Grunde nichts zu sagen. Das klingt in heutigen Ohren, wenn man an das Getöse auf den Social-Media-Kanälen denkt, ziemlich nah. Was war sein Punkt?
Er hat auch selber Hörspiele geschrieben und hat da versucht, den Hörer mit einzubeziehen, schon damals in den 30er Jahren. Das bekannteste heißt Lindbergh-Flug. Es handelt eben von der Atlantiküberquerung von Charles Lindbergh. In diesem Hörspiel versucht Brecht, dieses Ereignis mehr als gesellschaftliche, als kollektive Leistung auch wieder darzustellen, denn als individuelle Heldentat oder Tat eines Einzelnen. Und er versucht eben so auch den Hörer dieses Bild zu vermitteln und ihn Teil dieser Atlantiküberquerung werden zu lassen. Das ist so eine Art Radio-Lehrstück. die Einübung einer neuen herrschaftsfreien und basisdemokratischen Gesellschaftsform, hat natürlich schon auch so ein didaktisches Ziel. Und wie er selber sagt, er wollte, dass der Rundfunk von einem Distributionsapparat in einen Kommunikationsapparat verwandelt wird. Das ist dann natürlich, wenn man daran denkt, was die Nazis nicht mal 10 Jahre später mit dem Rundfunk gemacht haben. Ja, er hat die Zeichen der Zeit früh erkannt, denke ich, kann man da sagen.
Welche künstlerischen Arbeiten sind denn noch zu sehen im Lehnbachhaus und was erfahren wir dadurch über das Radio, die Kunst und die Kommunikation?
Die Künstlerkollektive, die vermisse ich leider größtenteils in der Ausstellung. Da kommt nur das lokale, avantgardistische Münchner Künstlerkollektiv Spur vor an einer Stelle. Sonst sind es Arbeiten, die aus meiner Sicht ein bisschen willkürlich zusammengestellt sind, aus den 30er und 70er Jahren schwerpunktmäßig, die alle irgendwie etwas mit den Machtstrukturen, die mit der Kommunikation zusammenhängen, zu tun haben, aber leider keinen wirklichen Zusammenhang untereinander herstellen. Aus den 30er Jahren zum Beispiel vom argentinischen Künstler Sul Solar werden Bilder gezeigt, in denen er seine Idee von einer Weltsprache, dem Neo-Criollo, versinnbildlicht. Ähnlich dieser Plansprache Esperanto, die kennt man, glaube ich, eher. Oder dann an einer anderen Stelle eine Arbeit aus den 70er Jahren von der italienischen Künstlerin Bianca Männer. Das ist eine feministische Arbeit. Sie formt mit ihrem nackten Körper ein Alphabet. Und das erinnert dann so an diese Grundschulkarten, mit denen man das ABC lernt. Und damit greift sie natürlich eine sehr aktuelle Debatte jetzt auch wieder auf um männliche Konnotation und Dominanz der Sprache, die ja auch ja, in einem Veränderungsprozess momentan ist, die vielfach kritisiert wird. Aber die Ausstellung schafft leider weder die große Erzählung einerseits über das Medium Radio oder über Künstlerkollektive auf der anderen Seite. Das klappt beides nicht. Die Kunstwerke bleiben zu sehr voneinander isoliert.
Julian Ignatowitsch über Radioaktivität, Kollektive mit Sendungsbewusstsein im Münchner Lehnbachhaus. Einer verurteilt, ein anderer gibt sich reumütig. Mehr in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln. Placido Domingo ist heute mit einer Entschuldigung an die Presse gegangen. Die Frauen, die ihm übergriffiges Verhalten vorgeworfen hatten, sollen wissen, dass ihm der Schmerz, den er ihnen zugefügt habe, wirklich leid tue. Er habe sich in den letzten Monaten Zeit genommen, um über die Anschuldigungen nachzudenken, die gegen ihn erhoben wurden. Und er verstehe jetzt, dass einige Frauen vielleicht Angst hatten, sich ehrlich zu äußern, weil sie um ihre Karriere fürchteten. Domingo hatte die Beschuldigungen gegen ihn bisher zurückgewiesen. Eine Untersuchung einer amerikanischen Operngewerkschaft kommt allerdings zu dem Schluss, dass sich ein klares Muster von sexuellem Fehlverhalten zeige, auch nach Maßstäben der 1990er Jahre. Eine weitere Untersuchung der Los Angeles Opera läuft noch. Domingo war nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe als Leiter der Oper zurückgetreten. Verlängert hat dagegen seinen Vertrag der Akademieleiter der Internationalen Bach-Akademie Stuttgart, Hans-Christoph Rademann. Der Dirigent und Spezialist für alte Musik leitet die Akademie seit 2013. Mit der Entscheidung für ein eigenes Barockorchester und einem nach aufführungspraktischen Kriterien zusammengestellten Chor sei ein neuer Weg eingeschlagen worden. Und den will man bis mindestens 2024 gemeinsam beschreiten. Mysteriös ist ein nicht näher kommunizierter Vorfall, nachdem der Direktor des Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin bis auf Weiteres beurlaubt wurde. Die Akademie sammelt jetzt Aussagen von Zeuginnen und Zeugen. Nähere Angaben zu den Vorwürfen wurden nicht gemacht. Auch der Direktor selbst wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Dies könne seinen Status bei Arbeitgeber und Kuratorium beeinträchtigen, bevor die Angelegenheit selbst ausführlich erörtert worden sei. Der Deutsche Penn hat die sofortige Freilassung des schwedischen Verlegers Gui Minhai gefordert. Ein Gericht in Ningbo hat den Autor und Buchhändler Gui Minhai heute zu 10 Jahren Haft wegen der illegalen Weitergabe von geheimen Informationen ans Ausland verurteilt. Der schwedische Staatsbürger chinesischer Herkunft war vor 4 Jahren entführt und in China inhaftiert worden. Der argentinische Philosoph Mario Bunge ist tot. Er war einer der wichtigsten Philosophen Südamerikas und genoss vor allem im Bereich der Wissenschaftstheorie die Rolle eines wichtigen Vordenkers. Seine Werke wurden als Marksteine in der geistigen Landschaft der Weltphilosophie bezeichnet. Bunge lehrte in Südamerika und Kanada. Er wurde 100 Jahre alt.
Und das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und in den Informationen am Abend dann das Coronavirus auf Teneriffa und in Italien. Und die CDU-Kandidaten sind klar. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich danke für Ihr Interesse.